Deutschlandfunk. Der Tag.
Sich gegen einen stärkeren Kontrahenten zu einem schlagkräftigen Bündnis zusammenzuschließen, das ist auch in der Politik sicher eine gute Idee, besonders vor wichtigen Wahlen. Was aber, wenn die Bündnispartner im Grunde gar nicht so gut zusammenpassen? So wirkt es gerade in Frankreich, wo bei den Parlamentswahlen am Sonntag ein linkes Bündnis gegen Präsident Emmanuel Macron und seine Partei antritt. Wo funktioniert diese Allianz und wo funktioniert sie nicht? Das erklärt uns unsere Korrespondentin Christiane Kess in Paris. Vorher reden wir aber mit meiner Kollegin Doris Simon in Washington D.C. Sie hat für uns verfolgt, wie der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf den Kongress im vergangenen Jahr seine Erkenntnisse zum ersten Mal öffentlich präsentiert hat in einer Sitzung, in der auch Caroline Edwards als Zeugin zu Wort kam.
That day, it was just hours of hand-to-hand combat, hours of dealing with things that were way beyond any law enforcement officer has ever trained for.
An Stunden des Nahkampfes erinnert sich die Polizistin, die damals vom Mob überrannt, zu Boden gedrückt und verletzt wurde und doch am Westflügel des Gebäudes weitergemacht hat in einer Situation, die sie als Kriegsgebiet beschreibt.
I just remember that moment of stepping behind the line and just seeing the absolute war zone that the West Front had become.
Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Bachenberg.
I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground bleeding. They were throwing up. They were, you know.
Wie in einer Schlacht fühlte sich Caroline Edwards am 6. Januar 2021. Sie schildert, wie Kollegen am Boden lagen, bluteten, sich übergeben mussten, wie sie im Blut auf dem Boden ausrutschte, wie Menschen um sie herum taumelten und zu Boden fielen.
It was carnage. It was chaos. I can't even describe what I saw.
Ein einziges Chaos, ein Gemetzel, nicht zu beschreiben. So erinnert sich die Polizistin an den 6. Januar im vergangenen Jahr. 2 Stunden dauerte diese erste öffentliche Sitzung, insgesamt sorgfältig vorbereitet, zur besten Sendezeit am Abend. Und Doris Simon hat das für uns in Washington alles verfolgt. Grüß dich, Doris.
Ja, hallo.
Doris, davor lagen ja Monate, in denen dieser Ausschuss hinter verschlossenen Türen getagt hat, die Aufklärung vorangetrieben hat, unter anderem Hunderte von Zeugen befragt hat, Dokumente ausgewertet hat. Und Stück für Stück soll das jetzt alles auch nacheinander präsentiert werden in der Öffentlichkeit. Das war jetzt quasi der erste Aufschlag, der Auftakt. Welche Bedeutung hat er jetzt?
Hat natürlich eine enorme Bedeutung. Dabei muss man in den USA immer sagen, es kommt immer darauf an, wo derjenige, der sich das anschaut, politisch steht. Das ist heute hier in diesem Lande so. Aber es sind nicht nur demokratische Wähler, die wissen wollen, wie es zu dem Umsturzversuch am Kapitol kam. Es gibt Umfragen aus dem Mai. Danach wollte dann auch jeder zweite Republikaner mehr wissen über die Hintergründe. Und in den Dimensionen, was da an diesem Tag geschah und vor allem aber davor, lässt sich das ja hier im Land in der Dimension eigentlich nur mit Watergate vergleichen. Die öffentlichen Anhörungen damals, die haben ja dazu geführt, dass die amerikanische Öffentlichkeit, die ja Präsident Nixon zuvor noch mit großer Mehrheit gewählt hatte, dass sie begriffen hat, dass es eben um viel mehr ging, was der Präsident getan hatte, als nur einbrechen lassen in das Parteibüro der Demokraten damals. Das ist natürlich ein wenig der Effekt, den der Untersuchungsausschuss auch mit seinen Präsentationen bei den Zuschauern, es wurde ja auf den meisten Kanälen gezeigt, die Anhörungen in Gänze, erreichen will. Frage ist, ob das klappen wird. Tatsache ist, es war eine sehr klare, eine sehr nüchterne 2-stündige Präsentation, aber auch eine packende Präsentation. Wir haben schon die Polizistin Caroline Edwards gehört, die eben live befragt wurde in der Anhörung gestern. Es wurde auch ein Dokumentarfilmer befragt, der einige Wochen vor dem Umsturzversuch am Kapitol schon die rechtsextremen, selbsterklärte Bürgerwehr der Proud Boys begleitet hatte und mit denen auch an diesem Tag in Washington war. Dessen Ausführungen waren auch sehr interessant, teilweise auch sehr neu, was das Vorgehen dieser rechten Truppe anging. Die sagten, sie seien von Donald Trump dorthin gerufen worden. Wie gesagt, belegt mit Zeugen, live und aufgezeichnet aus den über 1000 Befragungen. Man spürte auch die Masse des Wissens in diesem Ausschuss aus den ganz vielen Auswertungen von Dokumenten, von Textnachrichten. Insofern, wer mit einem offenen Geist sich das angeschaut hat, hat einen packenden Abend erlebt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du fandst das jetzt schon sehr überzeugend, was da präsentiert wurde am ersten Tag, und würdest wahrscheinlich erwarten, dass das dann in allen Einzelheiten, auch beginnend, glaube ich, nächste Woche dann noch weiter Stück für Stück erläutert wird in einzelnen weiteren Abschnitten dieser Aufklärung.
Das Entscheidende ist eben, wie voreingenommen jemand ist, der sich das anschaut, und ob er offen genug ist, auch seine Meinung zu ändern. Die Belege, die Aussagen von Zeugen, und es waren eigentlich durchweg Zeugen, entweder aus dem Weißen Haus oder sogar aus Trumps Familie, wie Trumps Tochter Ivanka oder sein Schwiegersohn Jared, oder eben von engen politischen Mitstreitern wie Justizminister William Barr, auch ein Republikaner. Diese Aussagen waren so klar, dass man eigentlich nicht daran vorbeischauen kann. Aber wenn heute immer noch 2/3 der Republikaner Donald Trump seine Lüge glauben, dass ihm die Wahl gestohlen wurde, dann ist es vielleicht doch möglich, dass sie daran vorbeischauen. Vor allem, wenn sie eben zum Beispiel auf den Fernsehkanal Fox News abonniert sind, der gestern Abend ein anderes Programm zeigte, nämlich Oberverschwörungstheoretiker Tucker Carlson.
Okay. Also ich habe ja gelesen, die zentrale Botschaft dieser ganzen Veranstaltung, das ist auch schon klar geworden am ersten Tag, ist, diese Gewalt am 6. Januar im vergangenen Jahr, das war alles kein Zufall, sondern eben der Versuch eines Umsturzes und auch Donald Trumps letzter Versuch, die Machtübergabe an Joe Biden in letzter Minute irgendwie noch zu verhindern. Dann sagst du uns, das mag die Botschaft sein und sie mag auch überzeugend dargelegt sein, aber welchen Effekt sie hat und auf wen sie einen Effekt hat, das ist doch sehr zweifelhaft.
Genau so, denn das war für mich wirklich das Beeindruckendste, wie genau aufgezeigt wurde, dass das ein mehrstufiger Versuch war, der darauf abzielte, Donald Trump um jeden Preis an der Macht zu halten, dass der 6. Januar, das war ja schon länger klar, aber gestern wurde es auch belegt, dass der 6. Januar eine orchestrierte Aktion war, die begonnen hat direkt am Anfang, als klar wurde, dass Trump die Wahl verloren hat. Es wurde gestern auch mit Zeugenaussagen belegt, wie viele aus seinem Umkreis ihm klar gemacht haben, dass er die Wahl verloren hat. Er hat sich aggressiv gegen diese Wahrheit gewehrt. Selbst seine Tochter Ivanka sagte in der Zeugenbefragung, als der Justizminister ganz klar ihrem Vater gesagt hat, es gibt keinen Wahlbetrug, das ist, Zitat, Bullshit, dann hat sie für sich den Schluss gezogen, ich vertraue dem Justizminister und ich akzeptiere das, dass mein Vater die Wahl verloren hat. Donald Trump hat das nicht getan und hat eben mit diversen Versuchen, zuerst über die Gerichte, dann über die Bundesstaaten, wo er versucht hat, Druck auszuüben auf zuständige Minister und Gouverneure, die Wahlergebnisse zu fälschen, wie zum Beispiel in Georgia. Und am Ende dann den 6. Januar, wo eigentlich als reine Formsache die Voten der einzelnen Bundesstaaten bestätigt werden sollten für den Wahlsieger Joe Biden. Dort hat er wochenlang Druck auf seinen Vizepräsidenten Mike Pence ausgeübt, dass dieser gegen die Verfassung verstößt und ein anderes Ergebnis im Ende verkündet. Und als Pence eben sagte, das macht er nicht, damit verstoße er gegen die Verfassung, hat er, und dieser Schluss liegt seit gestern wirklich sehr nahe, auf die Gewalt gesetzt, um das zu erreichen, was er anders nicht bekommen konnte.
Umso erstaunlicher ist das ja, du hast erwähnt, wie viele Republikaner, auch wie viele republikanische Sympathisanten und Wählerinnen und Wähler weiter an die Wahllüge von Donald Trump glauben. Aber das ist ja bemerkenswert, wenn all das jetzt auf dem Tisch liegt quasi. Und wir erinnern uns alle noch, dass auch selbst Republikaner unmittelbar nach diesem Angriff auf das Kapitol doch einigermaßen schockiert worden. Muss man jetzt sagen, 1,5 Jahre später sind all diese Menschen, all diese Republikaner, wieder zur Tagesordnung übergegangen und fest an Trumps Seite?
Ja, das muss man sagen. Bis auf das winzige Häuflein aufrechter. Vorneweg Liz Cheney, die war ja früher in der Parteispitze der Republikaner. Heute ist sie absolute Paria und so wie es jetzt aussieht, wird sie ihren Sitz im Abgeordnetenhaus verlieren. Donald Trump unterstützt ihre Gegenkandidatin in Wyoming und es sieht nicht gut aus für Liz Cheney. Aber alle anderen, und du hast es gerade gesagt, vorneweg der Minderheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Kevin McCarthy, der hat am 6. Januar mehrfach versucht, Trump dazu zu bewegen, die Gewalt sozusagen abzublasen, zu sagen, hört auf. Er hat anschließend gesagt, Trump hat Mitschuld an dem, was passierte. Ja, und heute ist davon überhaupt nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, es gibt ja eine sozusagen Handlungsanweisung für Republikaner in diesen Tagen, wie sie umgehen sollen mit dem Ausschuss, weil das natürlich gerade nicht sehr angenehm ist. Und da sind so die Stichworte, das ist eine Hexenjagd, Donald Trump soll nur schlecht gemacht werden, die Demokraten wollen nur ablenken von den eigentlichen Themen, also der Inflation, den steigenden Benzinpreisen. Es ist wirklich komplett vorbei. Und wer etwas anderes sagt zum 6. Januar, der hat keine oder hat wenig Chancen in der Partei. Das Nationalkomitee der Republikaner hat in diesem Jahr erklärt, dass das, was am Kapitol passiert sei, eine legitime politische Auseinandersetzung gewesen sei.
Dann lass uns zum Schluss doch noch mal auf diesen Punkt gucken, den du schon angesprochen hast. Welchen Effekt kann das überhaupt haben? Was kann dieser Ausschuss bewirken, gerade wenn wir auf die wichtigen Zwischenwahlen im November so langsam zugehen? Wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde genommen nur einen Effekt auf Seiten von Leuten, die einigermaßen offen noch sind, die nicht festgelegt sind. Also jedenfalls nicht auf die große Zahl der Menschen, die Republikaner gewählt haben beim letzten Mal.
Vielleicht sollte man vorher noch mal sagen, die Republikaner stellen es ja so dar, als ob dieser Ausschuss nur aus Wahlkampfzwecken aufgesetzt worden sei. So wie auch das Impeachment-Verfahren, da war ja auch die Argumentation, die Demokraten wollen darüber nur Stimmen gewinnen. Das ist sicher ein Aspekt, aber es ist hier bei vielen Abgeordneten auch das Bedürfnis aufzuklären, wie es dahin kommen konnte, dass die Institutionen in diesem Land die Demokratie fast versagt hätte. Wie konnte das sein? Denn die Sorge ist ja bei vielen Leuten hier und nicht nur in der Politik, wenn das einmal passiert und nicht aufgeklärt wird, dann kann das wieder passieren. Wie das jetzt das Wahlverhalten von US-Bürgern beeinflusst, das ist wirklich eine ganz andere Frage. Denn es gibt die Brot- und Butter-Themen, eben vorneweg die Inflation, die wahnsinnig gestiegenen Preise. Und bis zur Wahl im November ist es ja noch etwas hin. Ob das wirklich dann das Thema ist, was den Ausschlag gibt, gerade bei unabhängigen Wählern, ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher, dass es diesen Watergate-Effekt geben wird, wo ein Land auf einmal sagt, ach, so war das. Und auf einmal auch Menschen, die vorher eine feste Meinung hatten, ihre Meinung ändern. Dafür sind die Gräben in diesem Land einfach zu tief. Und die Situation ist einfach fundamental anders gesellschaftlich als vor 50 Jahren. Insofern, was kann der Ausschuss erreichen? Wenn es gut geht, viele Dinge aufklären und den Menschen, die es wissen wollen, das zur Verfügung stellen. Aber ein Umdenken im Land, einen großen Umschwung, eine Veränderung in der Republikanischen Partei, das glaube ich nicht.
So, jetzt ein kleiner Praxistest für mein Schulfranzösisch. Vor der ersten Runde der Wahlen zur Nationalversammlung in Frankreich haben sich zusammengeschlossen Europe Écologie Les Verts, die Parti Socialiste und La France Insoumise, des alten Polterers Jean-Luc Mélenchon. Außerdem ein paar andere kleine linke Parteien, die ich jetzt mal aber lieber weglasse. Schaffen will ich unbedingt aber noch den Namen dieser neuen Allianz der Linken. Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, kurz NÜP, wenn ich das richtig verstehe. Auf Deutsch gesagt kann man sagen, die neue ökologische und soziale Volksunion, so übersetzt das unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess immer, und die ist jetzt in der Leitung. Grüß dich, Christiane.
Hallo.
Also die Grünen, die Sozialisten und Mélenchons unbeugsames Frankreich, das sind die wichtigsten Partner in dieser Allianz. Und man muss sagen, alle haben bei den Präsidentschaftswahlen im April richtig Prügel bezogen, mit einer Ausnahme, nämlich der von Jean-Luc Mélenchon, der es ja fast sogar in die Stichwahl gegen Macron geschafft hätte. Muss man trotzdem jetzt als erstes mal sagen, diese Allianz vor den Wahlen am Sonntag, die ist vor allem aus der Not geboren, im Grunde ein Bündnis von Verlierern?
Ja, also sie ist auf alle Fälle aus der Not geboren. Das würde ich auf alle Fälle auch so sagen, denn die Linke, die galt als heillos zerstritten über Jahre hinweg. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin noch daran, dass es vor der Präsidentschaftswahl auch schon einen Versuch gab, die Linken zusammenzuschweißen. Es gab eine Bürgerinitiative dazu, die wirklich darauf gedrängt hat, mit viel, viel Einsatz engagiert war, dass man einen gemeinsamen linken Kandidaten, eine gemeinsame linke Kandidatin findet, und das ist nicht passiert. Aber dann, du hast es gerade schon angedeutet oder erzählt, dass Mélenchon dann fast in die Stichwahl gekommen wäre. Das war etwas überraschend, und das hat gezeigt, dass linke Wählerinnen und Wähler doch bereit sind, sich zu mobilisieren, ihre Stimme abzugeben und ein Signal zu setzen. Die anderen linken Parteien, auch das hast du gerade schon kurz angerissen, die haben schlecht abgeschnitten. Tatsächlich, die Sozialisten sind ja immerhin ehemalige Volkspartei. Ein katastrophales Ergebnis haben sie eingefahren. Die Grünen auch schlechter abgeschnitten als erhofft. Und der Kandidat der Kommunisten kam auch nur auf gut 2%. Und deswegen würde ich sagen, da geht es bei vielen, bei diesen kleineren Parteien, ums Überleben. Bei den Sozialisten würde ich sogar sagen, ums nackte Überleben. Die Frage ist dann nur, ob das jetzt die richtige Überlebensstrategie ist, in dieses Bündnis einzutreten. Das war auch bei den Sozialisten sehr umstritten. Es gibt auch welche, die machen nicht mit. Kandidatinnen und Kandidaten, sogenannte Dissidenten, die in den Wahlkreisen als sozialistische Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Und die werden auch durchaus unterstützt von prominenten Sozialisten, wie zum Beispiel dem ehemaligen Präsidenten François Hollande.
Bevor wir gleich noch über die Chancen reden, die dieses Bündnis hat, erst noch mal zum Charakter dieser Allianz. Nadja Pantel von der Süddeutschen Zeitung schreibt heute von der Sammlungsbewegung rund um die radikalste Kraft auf der Linken, würde ich mal ergänzen. Bringt es das ganz gut auf den Punkt?
Ja. Also das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht, wobei das unterschiedlich interpretiert wird. Also Mélenchon, wie gesagt, in der Präsidentschaftswahl fast 22% der Stimmen für ihn. Da sagen jetzt viele, ist ja normal, dass er den Ton angibt. Aber es gibt eben auch die Kritiker, die sagen, die anderen linken Parteien in diesem Bündnis, die haben sich Mélenchon und seinem unbeugsamen Frankreich unterworfen. Und es ist schon auch auffällig, dass das gemeinsame Programm, das sie auf die Beine gestellt haben, vor allem die Handschrift von La France Insoumise trägt. Also das finde ich ziemlich eindeutig. Es war auch bei der Pressekonferenz, als das gemeinsame Programm vorgestellt wurde, ganz klar so, Mélenchon hat als erster gesprochen, er hat am längsten gesprochen. Er war derjenige, der bei schwierigen Fragen der Journalisten geantwortet hat. Er ist einfach ein sehr erfahrener, ein älterer natürlich auch schon Politiker, ein politisches Schwergewicht. Und die anderen Vertreterinnen und Vertreter, die damit auf dem Podium standen, die haben im Vergleich zu ihm teilweise etwas blass gewirkt.
Und ist es am Ende auch so, wenn du sagst, er gibt den Ton an, dass man das auch mit Blick auf einige Programmpunkte, einige Inhalte sagen muss, wo man ja von weit weg jedenfalls betrachtet das Gefühl hat, also da gibt es durchaus gravierende Unterschiede und ganz unterschiedliche Antworten und Positionen in wichtigen Fragen, zum Beispiel Europa, zum Beispiel NATO und was es da sonst noch alles gibt.
Also das ist auch für viele Beobachter erstaunlich gewesen, wie schnell man sich da dann letztendlich doch einig geworden ist. Und jetzt gibt es natürlich eine Menge Vorwürfe. Also was Europa zum Beispiel betrifft, gibt es den Vorwurf an die Grünen, weil die bisher als proeuropäisch galten. Und sie tragen ja Europa sogar im Namen, denn sie heißen ja übersetzt im ganzen Namen Europa, Ökologie, die Grünen. Und jetzt stehen in diesem gemeinsamen Programm Dinge wie, dass man die EU-Verträge brechen kann, wenn sie dem Programm im Weg stehen. Auf der grünen Seite verteidigt man sich so ein bisschen damit, dass man sagt, die Verträge werden ja schon jetzt gebrochen. Beispiel sind die Maastricht-Kriterien, EU-Länder, auch Frankreich, die eben diese Schuldenregeln nicht einhalten. Und dann wird immer gesagt, das ist ja kein explizites Aufrufen, diese Regeln zu brechen. Aber wenn die eben zu wenig sozial, zu wenig ökologisch sind, als dass man das eigene Programm umsetzen kann, dann soll man sie brechen. Und Grünen-Chef Julien Bayou, der hat da noch einen Trumpf in der Hinterhand. Er hat nämlich 2018 schon ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Widersetzen wir uns, um Europa zu retten«. Da geht es zum Beispiel
Hebel, um Widerstand gegen die Steuerflucht und für die ökologische Wende. Also es wird dann so gedreht, wir wollen Europa, aber wir wollen eine bessere EU, eine stärkere EU. Der Vorwurf geht auch natürlich an die Sozialisten, auch das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre zurückzufahren. Das hatten weder die Sozialisten noch die Grünen im Programm. Da weicht man jetzt so ein bisschen aus, weil man sich da eben auch nicht explizit festgelegt hat vorher. Ein handfester Unterschied mit der Kommunistischen Partei ist, dass sie nicht wie die anderen in diesem Bündnis aus der Atomenergie aussteigen wollen.
Du hast am Anfang ja gesagt, dass die Präsidentschaftswahl durchaus gezeigt hat mit dem Ergebnis von Jean-Luc Mélenchon mit seinen fast 22%, dass da Potenzial für linke Wählerinnen und Wähler ist, für linke Parteien. Wie kommt denn jetzt diese Allianz bei den Menschen an? Gibt es da Erkenntnisse?
Also es gibt tatsächlich wenig Erkenntnisse, denn die große Unbekannte bei dieser Parlamentswahl ist die Wahlbeteiligung. Und es wird davon ausgegangen, dass die sehr niedrig liegen wird. Wahrscheinlich wird nicht mal jeder Zweite an die Urnen gehen. Das war zumindest beim letzten Mal so 2017. Und das wird dann sehr, sehr stark sich auswirken auf das Ergebnis, beziehungsweise die Frage ist dann, wer kann seine Wählerinnen und Wähler mobilisieren? Bei den Linken weiß man, dass das, oder auch bei den, sagen wir, bei den Rändern, bei den extrem Linken und bei den extrem Rechten weiß man, dass das schwieriger ist als für Parteien der Mitte. Aber ich habe auch selber eine Skepsis gemerkt bei linken Wählerinnen und Wählern. Ich war bei einer Flyer-Aktion mal dabei für eine Reportage und da kam durchaus der Kommentar auch für Grüne, die da standen und Flyer verteilt haben und dann für den gemeinsamen Kandidaten dieses Linksbündnisses geworben haben. Da kam durchaus mal der Kommentar, die Grünen habe ich gern gewählt, aber Mélenchon, der ist mir zu europaskeptisch. Ich teile seine Positionen nicht. Das ist jetzt gar nicht repräsentativ, aber das zeigt natürlich, dass da eine gewisse Skepsis da ist. Also es wird wirklich die Frage sein, wie kann dieses Bündnis am Sonntag linke Wählerinnen und Wähler mobilisieren?
Kannst du schon eine Einschätzung wagen, ob es tatsächlich so kommen könnte, dass dieses Bündnis, sagen wir mal, so stark wird, dass Jean-Luc Mélenchon am Ende tatsächlich Premierminister wird, wie er das ja selber gerne hätte und sozusagen geradezu fordert, dass jetzt alle mal aufstehen, ihn wählen, damit das passieren kann?
Also die Umfragen sind sehr schwierig bei der Parlamentswahl, weil das Wahlsystem recht kompliziert ist. Es ist ja eine Mehrheitswahl in zwei Gängen. Also es wird eine Stichwahl dann am Sonntag in einer Woche geben. Und das macht es in Umfragen sehr schwierig zu sagen, wie geht das dann aus, weil es ist wirklich dann die Frage, wer kommt in dieses Duell oder es könnten auch drei oder vier Kandidaten sein, die dann im zweiten Wahlgang gegeneinander antreten. Laut Umfragen gibt es jetzt für den ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesem Linksbündnis und den Parteien, die Macron unterstützen. Jetzt ist der Vorteil für das Macron-Lager, was ich gerade schon so ein bisschen versucht habe zu erklären, dass das Profil dieser Wähler so ist, dass die meistens zuverlässiger ihre Stimme abgeben. Also man kann davon ausgehen, dass die stärker vor allem dann zur zweiten Runde gehen, um den Präsidenten seine Mehrheit zu geben. Aber von Analysten wird es als relativ unwahrscheinlich dargestellt im Moment, dass dieses Linksbündnis die absolute Mehrheit bekommt. Und das wäre ja überhaupt nur die Voraussetzung, dass Jean-Luc Mélenchon Premierminister werden könnte. Ich glaube, auch dann wird das noch nicht, aber das ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber was durchaus möglich ist, ist, dass dieses Linksbündnis vielleicht eine relative Mehrheit bekommt. Oder, das ist das wahrscheinlichste Szenario, wenn Macron seine absolute Mehrheit verliert, dass sie eben das Macron-Lager um seine absolute Mehrheit bringen könnte. Das kann passieren.
Und wenn das so kommt, oder je nachdem, wie es kommt, wie sieht denn die Zukunft für diese Allianz aus, die ja, so habe ich das jetzt verstanden, eher so einen Burgfrieden geschlossen hat, jetzt vor der Wahl. Und dann ist es ja oft nach der Wahl so, je nachdem, wie das Ergebnis natürlich ist, dass dann der Krieg schnell wieder ausbricht, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist genau diese Variante, auf die es ankommt, meiner Einschätzung nach. Ich denke, das wird sehr stark abhängig sein vom Wahlergebnis. Wenn dieses Linksbündnis gut daraus hervorgeht, dann ist man natürlich gestärkt. Dann würde ich das als Auftrieb für eine weitere Zusammenarbeit sehen. Und wenn es schlecht läuft oder auch schlechter als erwartet, dann denke ich, dass die Differenzen doch recht schnell wieder aufbrechen. Die politischen Parteien werden auch ihre eigene Färbung, also ihre eigene Gruppe behalten. halten im Parlament. Also da ist wirklich alles drin. Wie gesagt, es gibt ja auch bei den Sozialisten die sogenannten Dissidenten. Da ist dann wieder auch die Frage, wie schneiden sie ab? Kommen da welche als Abgeordnete in die Nationalversammlung oder scheitern die total? Das wird dann für die Sozialistische Partei wahrscheinlich dann so der Wegbereiter sein, in welche Richtung geht man, wird man doch wieder eigenständig, zieht man sich zurück aus diesem Bündnis oder bleibt man drin, weil es die einzige Überlebenschance ist. Also ich denke in der Tat, wir müssen gucken, wie das Ergebnis ist und dann kann man wahrscheinlich erstmal prophezeien, wie es weitergeht.
Aber so niedrig, wie die Wahlbeteiligung sich abzeichnet oder so wenig Interesse offenbar ja auch in Frankreich ist, vielleicht ja auch ein bisschen Erschöpfung nach der Präsidentschaftswahl, die ja gerade mal ein paar Wochen her ist, scheint ja doch recht spannend zu sein. Nur eines ist, glaube ich, relativ sicher. Es wird auch danach diese politische Dreiteilung in Frankreich geben. Ein wie immer großer Block auf der Linken, ein Block ganz weit rechts und in der Mitte eben Macron mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern, oder?
Das sieht im Moment sehr stark danach aus. Eine Frage wird da noch interessant. Wie schneiden die konservativen Republikaner ab? Die sind bisher die stärkste Oppositionsfraktion im Parlament. Und sie haben den Vorteil, eigentlich genauso wie die Sozialisten, aber das geht im Moment ein bisschen unter, dass sie lokal besser verankert sind. Jetzt ist diese Wahl so eine Mischung. Es ist eigentlich eine lokale Wahl. Es wird ja in diesen 577 Wahlkreisen gewählt. Auf der anderen Seite geht es natürlich um eine nationale Herausforderung und um nationale Fragen. Aber es wird auf alle Fälle weiterhin diese drei Blöcke geben. Bei den Extremrechten wird noch ein bisschen spannend. Wie sieht es aus mit zwischen Marine Le Pen und dem Rassemblement National und dem extrem rechten Publizisten Eric Zemmour, der mit seiner neu gegründeten Partei Reconquête jetzt in diese Parlamentswahl gegangen ist. Die sind sich im Moment überhaupt nicht, also sind sich eigentlich Spinnefeind. Also Zemmour hat zwar versucht, auf Marine Le Pen zuzugehen und eine Allianz ins Leben zu rufen, aber das wollte Marine Le Pen überhaupt nicht. Also auch da wird man sehen, welche Dynamik entwickelt sich auf der extrem Rechten. Ich denke, es bleibt bei den Blöcken, wie gesagt, interessant wird, was passiert mit den konservativen Republikanern. Werden sie eventuell, sollte Macron seine absolute Mehrheit verlieren, werden sie ihn unterstützen? Denn meiner Einschätzung nach wären sie die ersten Ansprechpartner für die Parteien, die Macron unterstützen, um dann immer wieder, wenn eine absolute Mehrheit gebraucht wird, um dann zu versuchen, den ein oder anderen Abgeordneten der Republikaner zu überzeugen mit dieser präsidentiellen nicht mehr Mehrheit, ich weiß nicht, wie man es dann ausdrücken muss, dieser präsidentiellen Gruppe von Parteien, die Macron unterstützen, dann zu wählen.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 10. Juni 2022. Danke fürs Hören. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.